Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Gute Entscheidung, würde ich sagen. Von denen treffen wir übrigens jeden Tag so 20.000. 20.000 Entscheidungen am Tag. Und da ist schon klar, die meisten davon treffen wir unbewusst, weil sonst wären wir ja wirklich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Sind also 20.000 eher kleine bis sehr, sehr kleine Entscheidungen. Die großen, lebensverändernden Entscheidungen hingegen, die brauchen natürlich ein bisschen Zeit und sind selten eine Entscheidung, sondern eher eine Abfolge von mehreren Entscheidungen. Das wird uns die Entscheidungspsychologin Dr. Anna Lang gleich noch genauer erklären. Zuerst aber wollen wir nach Konstanz am Bodensee schauen. Schöne Stadt, idyllische Umgebung, man schätzt, was man hat und die Zukunft ist auch schon relativ klar umrissen, jedenfalls im Umfeld unserer Hörer. Melli, die kommt nämlich aus Konstanz und hat gesagt, ihr Umfeld hat eher so die Pläne Job, Familie, Haus, zweimal im Jahr Pauschalurlaub. So könnte es kommen. Hätte es kommen können, wenn Melli nicht in einem Urlaub ihren jetzt besten Freund kennengelernt hätte, der ihr nicht nur neue Perspektiven aufs Reisen, sondern insgesamt aufs Leben eröffnet hat und sie zu einer ziemlich folgenschweren Entscheidung motiviert hat. Welche das ist, darüber habe ich mit Melli gesprochen.
Hallo.
Sag mal, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Marokko, in einer kleinen Stadt namens Sidi Kaouki und genieße hier den Strand und das schöne Wetter.
Was machst du da?
Ich bin gerade hier mit ein paar Freunden im Hostel, weil wir eigentlich alle zusammen in einer anderen Stadt gewohnt haben und die ist aber leider abgerissen worden. Und wir schauen uns jetzt gerade so ein bisschen um nach einem neuen Wohnort. Das klingt ein bisschen dramatisch, aber es war vorherzusehen, sag ich mal.
Die ganze Stadt wurde abgerissen?
Fast, ja. Es wird für die WM 2030 hier ein großes Hotel gebaut und deswegen wurden ganz viele Fischerhäuser abgerissen und alle Leute sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Aber du bist ja selber auch nicht mehr an dem Ort, wo du eigentlich herkommst. Hab schon gesagt, kommst ursprünglich vom Bodensee und arbeitest auch nicht mehr in dem Beruf, den du eigentlich mal ergriffen hattest. Was war es für ein Beruf und wie kam es dazu, dass du den gewechselt hast?
Genau, ich hatte ursprünglich eine Ausbildung gemacht in einem Fünf-Sterne-Hotel in meiner Heimatstadt Konstanz und hatte mal 4 Tage am Stück frei, was relativ untypisch ist. Bin dann nach Mailand gefahren für 4 Tage und habe dort das erste Mal Couchsurfing ausprobiert und habe mich total inspiriert gefühlt von dem Lifestyle, den die ganzen Reisenden so haben und habe dann angefangen, auch Leute bei mir zu Hause aufzunehmen und eben sehr viele Leute kennengelernt, die dauerhaft auf Reisen sind. Und darüber habe ich auch meinen besten Kumpel kennengelernt, mit dem ich dann noch meine erste Reise nach Teneriffa gegangen bin, wo ich dann so ein bisschen kleben geblieben bin.
Und was hat dich an dem so fasziniert?
Es war gar nicht er im Endeffekt, sondern es waren die Leute, die wir kennengelernt haben unterwegs. Also einfach mal eine andere Perspektive aufs Leben zu haben und eben so ein bisschen weiterzuschauen als einfach nur Ausbildung, Studium und danach, wie du im Intro gesagt hast, Haus, Garten, Hund, so. Mhm. Und das war eben sehr inspirierend, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Und dann habe ich so ein bisschen für mich rausgefunden, dass ich eigentlich Kulturen kennenlernen will und in verschiedenen Ländern leben möchte.
Was ist er für ein Typ? Was arbeitet er so?
Der hat Marketing studiert und lebt jetzt mittlerweile in Teneriffa.
Okay, und dass man jemanden kennenlernt, der einen irgendwie fasziniert und so, das kennen wahrscheinlich viele Leute, aber dann auch so eine Entscheidung zu treffen, wie du sie getroffen hast, zu sagen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, lasse ich jetzt mal sein und jetzt gehe ich selber auf Reisen und arbeite auch von unterwegs. Das ist ja doch schon auch mal eine Spur krasser vielleicht. Wie hast du denn bisher Entscheidungen getroffen in deinem Leben?
Ja, das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, würde ich sagen. Das ist ja nicht von einem auf den anderen Tag passiert, sondern ich habe im Hotel aufgehört und habe erstmal am Strand in Teneriffa in einer Höhle gelebt für eine Weile.
Was?
Und ja. Und dann bin ich weiter gereist, bin immer wieder zurück nach Hause gekommen, habe wieder gearbeitet in verschiedenen Jobs, in Restaurants, im Marketing, alles, was ich so gefunden habe, was schnell Geld macht. Und dann bin ich wieder unterwegs gewesen und jetzt arbeite ich seit 1,5 Jahren online in einer schwedischen Firma.
Und das Ganze geht alles fully remote, also du musst überhaupt nicht nach Göteborg, wo die Firma sitzt.
Genau, ja, ich war tatsächlich auch noch nie dort.
Lass uns nochmal bitte zu dieser Entscheidung zurückkehren. Die kam wie an in deinem Umfeld, das ja eher so konservativ geprägt ist, hast du gesagt?
Mhm. weil das so ein bisschen peu à peu war, war das gar nicht so eine Entscheidung, die ich an einem Tag getroffen habe, sondern es ging halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ich will erstmal eine Reise machen. Dann war ich 3 Wochen unterwegs, bin wieder nach Hause gekommen und dann meinte mein bester Kumpel, dass er jetzt irgendwie längere Zeit auf Teneriffa bleiben will und an dem Strand leben möchte. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, die Ausbildung abzubrechen. Aber es war auch so, dass mein ganzes Umfeld auch wusste, dass ich nicht wirklich happy war mit der Ausbildungsstelle dort. Mhm. Nicht wegen der Ausbildungsstelle an sich, sondern nur, weil ich es mir ganz anders vorgestellt habe, weil ich eigentlich als Kellnerin weiterarbeiten wollte nach der Schule und meine Mutter mich so ein bisschen dazu angestiftet hat, doch was Richtiges zu lernen und eben eine Ausbildung zu machen. Aber natürlich ist es was ganz anderes, in einem Fünf-Sterne-Haus zu arbeiten, als in einem kleinen Restaurant zu kellnern.
Das würde ich auch so sehen, ja. Aber jetzt sowas Außergewöhnliches wie in einer Höhle am Strand zu leben, wie erklärungsbedürftig ist das?
Ich habe gar nicht wirklich Leuten groß davon erzählt, dass ich jetzt in einer Höhle am Strand lebe.
Hören die das jetzt zum ersten Mal?
Nein, jetzt wissen es schon alle. Aber es war auch so, dass sich das eher entwickelt hat. Also ich bin halt wieder zurück nach Teneriffa und dann haben wir gesagt, wir wollen erstmal ein bisschen an dem Strand bleiben, haben uns auch erstmal ein Zelt gekauft und dort eine Weile gewohnt und dann bin ich irgendwann in die Höhle gezogen. Ich habe auch in der ersten Woche mein Handy verloren und dann mit meiner Mutter ab und zu mal über ein anderes Handy telefoniert, weil ich halt wirklich komplett in der Natur gelebt habe. Ich habe jeden Tag Feuer gemacht, um zu kochen. Wir haben Fische gefangen, wir haben Früchte gepflückt und dort habe ich kein Handy gebraucht. Also ich hätte nicht gewusst, wofür, außer meine Eltern und meine Freunde ab und zu anzurufen. Aber die waren auch damit d'accord, dass ich mal ein bisschen unterwegs bin. Und meine Stadt ist sehr konservativ, würde ich sagen, aber meine Eltern nicht. Und die fanden das tatsächlich richtig cool, dass ich da war.
Mhm. Das heißt, so Survival-Sendungen aus dem Fernsehen, die hast du einfach für dich selber umgesetzt. Und musstest ja dann aber auch jeden Tag irgendwie Entscheidungen treffen. Was esse ich heute? Was jage ich heute vielleicht? Welchen Fisch fange ich heute? Habe ich überhaupt Glück? Oder wie war das?
Ja, es war eher so eine Community. Wir haben alle da zusammen gelebt. Also das ist so eine Hippie-Community dort seit 25 Jahren. Mittlerweile existiert die leider nicht mehr, aber wir waren wirklich wie so eine große Familie. Und du musst dir vorstellen, dass wir den ganzen Tag am Strand waren und eigentlich den ganzen Tag auch nicht viel machen konnten, weil es war super heiß. Und sobald die Sonne dann untergegangen ist, sind wir immer auf irgendeine Mission gegangen. Also entweder haben wir Wasser gesucht oder wir haben Früchte gepflückt. Aber wenn man dann auf eine Bananenplantage geht, dann geht nicht nur eine Person, sondern dann gehen gleich 10, weil alle Bock haben auf Bananen. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht so ein ich überlebe für mich alleine, sondern das ist eine ganze Community, die sich halt gegenseitig aushilft.
Mhm. Jetzt reist du inzwischen, haben wir gerade schon gehört, ganz viel, bist gerade in Marokko in einem Hostel, also hast du der Höhle Ciao gesagt. Wie entscheidest du denn, wo du als nächstes hinreist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich versuche einfach so ein bisschen durchzuflowen, so kitschig sich das anhört. Das erste Mal nach Marokko bin ich gegangen, weil ich tatsächlich einen Kumpel, den ich damals dort am Strand in Teneriffa kennengelernt habe, der hatte mich angerufen und meinte, ich bin gerade in Marokko, es ist total schön hier, wir haben seit 3 Jahren nichts voneinander gehört, wo bist du denn? Und ich sagte nur, ja, ich bin gerade in Schweden, wie ist denn Marokko? Und bin dann hier runtergeflogen, um ihn zu besuchen, wollte ursprünglich auch nur 3-4 Wochen bleiben, um mal Marokko zu sehen und eben die ganze Freundesgruppe kennenzulernen. Und dann war ich hier, dann hatte mich eine Freundin angerufen, die ich aus Montenegro kenne, ob ich nicht Bock habe, nach Thailand mitzufliegen, mit ihr durch Thailand zu reisen. Das war auch nur für 1-2 Monate geplant. Und dann bin ich länger in Thailand geblieben, habe dort eine Ausbildung zur Thai-Masseurin gemacht, bin nach Vietnam und mit dem Motorrad unterwegs gewesen, weil ich davon gehört habe, als ich in Thailand war. Also es ist immer so Step by Step. Jetzt bin ich wieder in Marokko, weil das für mich sich sehr gut anbietet. Das Wetter ist sehr schön, ich bin direkt am Strand und ich kann trotzdem von hier arbeiten, was toll ist, weil ich in der gleichen Zeitzone bin. Ich bin zwar komplett remote und könnte theoretisch überall arbeiten, aber es ist schon ganz praktisch, wenn ich in der gleichen Zeitzone bin, wenn ich Meetings habe, dass ich dann nicht mitten in der Nacht arbeiten muss.
Mhm.
Und ja, Marokko gefällt mir auch einfach sehr gut von der Natur, von der Kultur. Ist natürlich was ganz anderes als in Europa und auch was ganz anderes als in Südostasien, wo man sich auch immer so ein bisschen anpassen muss. Aber ja, es gefällt mir hier ganz gut im Winter.
Und glaubst du, dass du irgendwann doch nochmal wieder dich am Bodensee niederlassen wirst? Haus, Mann, Kinder, Hund?
Ich glaube nicht. Nee.
So leise wie du bist, so sehr glaube ich dir das, dass das Stand jetzt zumindest nicht passieren wird. Vielen herzlichen Dank, Melli.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe vor kurzem ein Jobangebot bekommen. Sehr cooles Projekt, sehr guter Arbeitgeber. Nur es konnte mir niemand so richtig sagen, was ich genau machen soll. Ob es Voll- oder Teilzeit ist und auch die Kohle war jetzt nicht wirklich klar. Und insgesamt war mir das Ganze zu schwammig, also habe ich abgesagt. Aber was, wenn mich diese Entscheidung irgendwann einholt? Wenn das Projekt so richtig durch die Decke geht und ich dann da sitze und es wirklich bereue, abgesagt zu haben und diese Entscheidung vielleicht mein Leben verändert hätte. Solche großen, vielleicht sogar lebensverändernden Entscheidungen zu treffen, ist wirklich nicht leicht oft. Und was wir dabei beachten sollten, das kann uns jetzt hoffentlich Dr. Anna Lang sagen. Sie ist nämlich Entscheidungspsychologin an der Universität Erfurt. Hallo Anna.
Hallo.
Sag mal, wann war deine letzte große Entscheidung?
Ich glaube, ein Kind zu bekommen, war so die letzte große Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Entscheidungen, die man im Leben trifft.
Und lebensverändernd, ja.
Absolut, absolut.
Das ist ja schon relativ weit, meistens relativ weit fortgeschritten im Leben. Also da ist man nicht 10, 15 in aller Regel oder vielleicht auch nicht 17, 18. Wann aber entscheiden wir uns denn für einen bestimmten Weg im Leben und wie kommt so eine Entscheidung zustande?
Also ich glaube, es ist nicht sinnvoll, darüber nachzudenken als eine einzige Entscheidung, ja, um in diesem Lebenswegbild zu bleiben. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass man an einer Kreuzung steht und dann entscheidet man sich für einen Weg und marschiert da dann drauf los, sondern es sind eine Vielzahl an Entscheidungen mit mehr oder weniger langfristigen Konsequenzen, die wir im Laufe unseres Erwachsenenlebens treffen. Und das fängt natürlich an, ich würde sagen, spätes Teenageralter, frühes Erwachsenenalter, wo wir solche lebensveränderten Entscheidungen tatsächlich erstmal selber treffen können. Also wenn wir die Freiheit haben, selbst über uns und unser Leben zu bestimmen.
Mhm. Wer oder was beeinflusst uns in dieser Phase am meisten?
Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Also natürlich einige kommen aus uns selber, also Personenfaktoren, die da eine Rolle spielen. Was für Ziele habe ich? Was möchte ich erreichen? Aber auch Kontextfaktoren, ne? Also welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Häufig sehen wir natürlich erstmal die Möglichkeiten, die es in unserem näheren Umfeld gibt, also Familie, Freunde, wo wir herkommen. Mhm. Das sind einfach die Dinge, über die wir uns als erstes Gedanken machen.
Und was weiß man darüber, wer welches Gewicht hat? Also ist Familie wichtiger oder sind FreundInnen wichtiger? Oder jetzt, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Stellung Social Media hat, ist das vielleicht auch ein Punkt, auf den man schauen muss?
Ja, also ich glaube, es spielt alles drei auf jeden Fall eine Rolle. Im Jugendalter und im frühen Erwachsenenalter, da haben wir häufig eine ganz besonders wichtige Rolle, die Gleichaltrigen spielen, ja, also die Freunde, die wir uns suchen. Und vor allem so dieser Übergang, ja, also wenn man erstmal aus der Schule raus ist und vielleicht irgendwie eine Ausbildung macht oder anfängt zu studieren, vielleicht in eine andere Stadt zieht, dann sucht man sich natürlich auch andere Gruppen und vergleicht sich dann auch mit anderen Gruppen, lernt vielleicht andere Lebensmodelle kennen als das, was man bisher aus seiner Herkunftsfamilie oder dem sozialen Umfeld, aus dem man kam, kannte.
Was muss denn passieren, damit sich so ein Weg oder eine Vorstellung davon, wie man das eigene Leben leben möchte, dass sich sowas wieder ändert? Also wir nehmen mal an, jemand hat sich mit 18, 19, Schulabschluss gerade in der Tasche, welchen auch immer, entschieden für eine Lehre oder ein ganz bestimmtes Studium und merkt dann nach einem Jahr, zwei Semestern, das ist es jetzt doch nicht. Ist das so ein Klassiker oder gibt es noch andere Entscheidungseinflüsse?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr häufig passiert. Also es gibt ja auch sehr viele Studienanfänger, die das Erststudium abbrechen, weil sie merken,
ja,
das ist doch nicht das Richtige. Genau, habe ich auch gemacht. Also ich habe erst Biologie studiert und bin dann zur Psychologie gewechselt.
Und warum?
Weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht das, was ich möchte. Ja, und das ist, glaube ich, ein wirklicher Klassiker. Also also du hast es genannt, Pläne umwerfen. Das passiert häufig, wenn wir merken, dass sich unsere Ziele verändert haben. Mhm. Ja, und so eine ganz fundamentale Zielverschiebung, die führt dann auch oft dazu, dass wir unser Leben total umkrempeln.
Mhm. Was weiß denn die Entscheidungspsychologie über einmalige Begegnungen, die das Potenzial haben, uns nicht nur neue Perspektiven zu eröffnen, sondern auch ein Anlass sein können, unser ganzes Leben umzukrempeln. Also man lernt auf der Backpacker-Reise diese eine Person kennen, die erzählt einem ganz tolle Geschichten und sagt dann, wow, das möchte ich auch erleben und entscheidet sich dann dafür, das ganze Leben umzukrempeln. Gibt es dazu irgendwie belastbare Untersuchungen?
Tatsächlich kenne ich dazu keine belastbaren Untersuchungen, also ob, wie häufig das jetzt zum Beispiel ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert, ja, einfach weil man also aus entscheidungspsychologischer Perspektive durch so eine Begegnung einmal neue Optionen kennenlernt. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir häufig Lebensmodelle aus unserem Umfeld kennen und das kann ja sehr homogen sein. Ja, also die Leute in unserem Umfeld können sehr ähnliche Lebensentwürfe haben. Und dann in so einer Situation lernt man plötzlich ein ganz anderes Lebensmodell kennen und man hat eine neue Option. Ja, also so ein Lebensmodell kann man auch wählen. Und man lernt natürlich auch ganz viel über diese Option, ja, was die für Konsequenzen mit sich bringt, was für Vorteile, was für Nachteile. Und dadurch entsteht natürlich, entscheidungspsychologisch gesprochen, eine ganz andere Entscheidungssituation. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Leute dazu bringt, vielleicht ihr bisheriges Lebensmodell über den Haufen zu werfen und was Neues auszuprobieren. Vor allem, wenn man jung ist.
Jetzt nehmen wir mal ganz kurz die Rolle unserer Eltern ein oder zumindest die Perspektive unserer Eltern ein und wir kommen zurück von so einer Reise und erzählen von so einer Begegnung und wir sind skeptisch. Ja? Wir stellen die Eltern Fragen, die man dann so stellen muss. Bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Denk doch nochmal drüber nach, was du dir eigentlich vorgenommen hattest. Welche Fragen sollte man sich denn nach so einer Begegnung stellen, um zu einer guten, im Sinne einer nachhaltigen Entscheidung zu kommen? Also wie viele vielleicht und welche, ja?
Also ich glaube einmal, das allererste, was ich wirklich machen würde, was ich zum Beispiel meinem Sohn empfehlen würde, ist erstmal das Ganze mit einem kühlen Kopf zu betrachten. Ja, vor allem für junge Leute ist das wichtig, weil da wissen wir, dass sie bei Entscheidungen, bei denen sehr viele Emotionen im Spiel sind oder bei denen vielleicht auch andere Leute anwesend sind, bei denen es sozialen Druck gibt, dass sie da sehr empfänglich für sind. Und deshalb würde ich auf jeden Fall versuchen, erstmal über diese Entscheidung nachzudenken. Und dann würde ich empfehlen, so eine Mischung aus Deliberation und Intuition anzuwenden, um zu einer guten Entscheidung zu kommen.
Deliberation, ganz kurz erklärt?
Also Deliberation bedeutet einfach nur, dass man systematisch über etwas nachdenkt, dass man versucht, das Ganze zu analysieren. Also was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Was habe ich für Ziele? Welche Vor- und Nachteile bringen die Möglichkeiten mit sich? Und auch vor allem, wenn ich merke, dass mir vielleicht Informationen fehlen, ja, dass ich bestimmte Dinge gar nicht weiß, also zum Beispiel bei einem neuen Jobangebot, was ist es für eine finanzielle, was gibt es für finanzielle Möglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten oder was auch immer, dass ich versuche, diese fehlenden Informationen zu suchen und auch in diese Entscheidung mit einzubringen. Und bei schwierigen Entscheidungen muss man dann halt auch häufig gewichten. Also man muss entscheiden, was ist einem wichtiger. Man kann meistens nicht alle Ziele realisieren. Und dann muss man priorisieren. Und bei diesem ganzen Abwägungsprozess ist es häufig dann so, dass man dann schon feststellt, irgendwie fühlt sich diese eine Option besser an als die andere. Es ist meistens so, ich möchte, dass die Option irgendwie besser abschneidet. Ich weiß, ich sollte mich für das andere entscheiden, aber irgendwie zieht es mich doch dahin. Und das ist dann die Intuition. Und der sollte man natürlich auch eine Chance geben. Dann überlegen, was finde ich vielleicht attraktiv an dieser Option. Und ja, wenn man durch dieses Wechselspiel, glaube ich, entstehen ganz gute Entscheidungen.
Dr. Anna Lang war das, Entscheidungspsychologin von der Universität Erfurt. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Und das war die Ab 21 Folge über Entscheidungen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch jetzt noch entscheiden möchtet, uns vielleicht zu sagen, wie ihr das Ganze fandet, würden wir uns sehr freuen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Mail geht, WhatsApp, Text oder Sprachnachricht geht natürlich aber auch. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.